Ich denke, dass wir unter jeder Regierung jetzt manche Kürzungen auch im Sozialbereich sehen würden. Das würde ich auch jetzt für eine FPÖ-ÖVP-Regierung erwarten. Wenn österreichische Geheimdienste Zugang zu weniger Informationen haben, als sie das in der Vergangenheit jetzt wieder gehabt haben, dann ist das ein echtes Sicherheitsproblem. Dort, wo sich Organe, vor allem der Exekutive, also der Verwaltung, der Bundesregierung, weigern, Verfassungsgerichtshofsentscheidungen umzusetzen, da wird es wirklich brenzlig. In der Politik ist der Erfolg einer Partei auch immer davon abhängig, was alle anderen machen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren außertourlichen Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht. Ich bin Petra Tempfer und warum wir eine außertourliche Folge einschieben, hat folgenden Grund. Es gibt neue politische Entwicklungen in Österreich, die viele Fragen aufwerfen, viele Befürchtungen, viele Hoffnungen. Denn erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik in Österreich hat mit Herbert Kickl ein FPÖ-Vertreter den Regierungsbildungsauftrag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen erhalten. Kickl könnte somit Bundeskanzler werden und will in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP gehen. Es gab auch schon erste Treffen. Eine schwarz-blaue bzw. türkis-blaue Koalition gab es ja schon mehrmals in Österreich. Die Blauen an der Spitze einer Bundesregierung aber noch nie. So viel zu den Fakten. Wir haben uns nun und vor allem euch die Fragen gestellt, was bedeutet diese neue Entwicklung nun? Und zwar nicht nur für Österreich, sondern für uns ganz persönlich. Aus diesem Grund sitze ich jetzt nicht hier ganz alleine im Podcaststudio herum und plappere vor mich hin, sondern mir gegenüber sitzt der Politikwissenschaftler Laurenz Enser-Jedenastik vom Institut für Staatswissenschaft an der Universität Wien. Hallo Laurenz.
Hallo.
Und Laurenz und ich werden nun gemeinsam euren Fragen nachgehen, also über Instagram, TikTok. Wir sind auch rausgegangen zu den Menschen und haben sie gefragt, was diese neue Regierung für Österreich bedeuten könnte, also für die Gesellschaft, was sie für euch ganz persönlich bedeuten könnte und was ihr euch von einer möglichen blau-schwarzen Regierung so erwartet. Euer Feedback war wirklich enorm. Wir haben ganz, ganz viele Kommentare erhalten, ganz viele Fragen auch an Laurenz. Es war wirklich super und wir haben dann im Vorfeld eben alle eure Kommentare und Fragen und Anregungen gesammelt. Ich habe sie geclustert und habe sie für euch zusammengefasst und werde jetzt die Hauptblöcke, die sich da so herauskristallisiert haben, gemeinsam mit dir, Laurenz, durchgehen. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Na bestens, dann starten wir gleich einmal mit dem ersten großen Themenblock. Also das war wirklich ganz auffällig, dass das die meisten Menschen offenbar beschäftigt. Ich habe jetzt drei Kommentare, die diese Befürchtung, es ist eine Befürchtung, am besten in meinen Augen auf den Punkt bringen. Und aus denen lese ich jetzt einmal vor. Da brauchen wir nicht lange rätseln. Unter jeder Regierungsbeteiligung der Blauen gab es einen Freifahrtschein für Sozialabbau, schreibt ein User. Dann ein weiterer User schreibt, es wird einen Paradigmenwechsel geben. Grundsätzlich jeder und jede, die die Hilfe des Sozialstaates brauchen wird, wird weiter in die Armut gedrängt werden. Und dann haben wir noch einen, der auch in die Richtung geht. Einschnitte im Bereich der unteren Einkommensschichten, Verschlechterung des Gesundheitswesens, Kürzung bei Pensionen, Verschärfung des Fremdenrechts. Es fallen auch ganz oft die Begriffe Spaltung und Polarisierung. Es ist also ein sehr breites Feld Österreichs Sozialleistungen, wo da offenbar Kürzungen befürchtet werden auf vielen, vielen Ebenen. Sind diese Befürchtungen realistisch, Laurenz?
Manche davon vielleicht. Wir müssen, glaube ich, sagen, dass wir jetzt spekulieren werden und wir noch nicht wissen, was passiert. Es kommt alles auf die Koalitionsverhandlungen an und es kommt darauf an, wie die Parteien es schaffen, wenn sie denn eine Regierung bilden, mit der schwierigen Budgetlage umzugehen. Ich denke, dass wir unter jeder Regierung jetzt manche Kürzungen auch im Sozialbereich sehen würden. Das würde ich auch jetzt für eine FPÖ-ÖVP-Regierung erwarten. Man muss aber dazu sagen, dass die Aussage unter jeder bisherigen ÖVP-FPÖ-Regierung hätte es Sozialleistungskürzungen gegeben. Die muss man ein bisschen differenziert betrachten. Also wir hatten ja zum Beispiel die Pensionsreformen unter den Schüsselregierungen Anfang der 2000er. Aber diese Parteien haben oft auch neue Sozialleistungen eingeführt. Zum Beispiel haben sie Familienleistungen ausgebaut. Das war unter Schüssel so, das war auch unter Kurz 1 so.
Also ganz kurz nur für unsere HörerInnen, du sprichst jetzt jeweils von Koalitionen Schwarz-Blau bzw.
genau.
Türkis-Blau.
Mhm. Genau. Also ich denke, dass wir in manchen Bereichen sicher Kürzungen sehen werden. Ich glaube, ein Bereich, der ganz oben steht, ist zum Beispiel die Bildungskarenz. Also Leute, die jetzt noch in Bildungskarenz gehen wollen, am besten schnell beantragen, weil ich denke, das wissen wir ja auch aus den Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS, dass hier wahrscheinlich der Sparstift angesetzt werden wird. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass es bei den Pensionen gewisse, zumindest Zurückhaltung bei den Erhöhungen gibt, also bei den Anpassungen der Pensionen an die Inflation. Das ist einfach ein Punkt, der auf der Tagesordnung steht, weil der wahnsinnig viel Geld bringt, weil die Pensionen im Sozialstaat der größte Ausgabenposten sind.
Oder Erhöhung des Pensionsantrittsalters?
Also das würde mich persönlich überraschen. Von einer Partei, die doch sehr stark reformorientiert war, da in den 90er Jahren noch über die Ära Strache und jetzt Kickl zu einer Partei gewandelt, die im Pensionsbereich nicht große Kürzungsvorhaben formuliert hat. Ich würde erwarten, dass es im Bereich der Sozialhilfe vielleicht Kürzungen gibt. Aber das Problem bei der Sozialhilfe, wenn ich jetzt an das Budget denke, ist, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also selbst wenn man die ganze Sozialhilfe, Mindestsicherung abschafft, können wir davon ungefähr eine Woche lang die Pensionen bezahlen im Staat Österreich. Also das ist ein Mini-Bereich. Alles, was Gesundheitswesen, Pensionen oder auch Familienleistungen sind, ist ein viel größerer Brocken. Bei den Familienleistungen, da kann man relativ schnell kürzen, zum Beispiel beim Familienbonus. Das war aber so ein Prestigeprojekt der Regierung Kurz, also auch wieder eine ÖVP-FPÖ-Regierung, dass ich mir denke, dass das mit dem Selbstverständnis der Parteien dann nicht mehr gut zusammenpasst. Aber auch hier würde ich nicht davon ausgehen, dass das auf jeden Fall bleibt.
Und die Änderungen im Fremdenrecht?
Änderungen im Fremdenrecht würden jetzt nicht direkt sozusagen in den Sozialstaatsbereich fallen, aber natürlich kann es ja auch Verstärkungen geben. Das haben Regierungen in der Vergangenheit immer wieder gemacht. Aber das Fremdenrecht ist sozusagen ein Konglomerat von verschiedenen Teilaspekten. Ganz viel von unserer Diskussion über Sozialpolitik ist in den letzten Jahren ja sehr stark quasi ethnisiert worden. Wir reden über Sozialstaat sehr stark im Hinblick darauf, dass wir viel Zuwanderung haben und viele Zuwandererinnen Sozialleistungen beziehen, was auch stimmt. Also wir haben in der Sozialhilfe zum Beispiel ganz stark Gruppen, die als Asylberechtigte hier in Österreich sind. Aber da gibt es zwei Hürden oder zwei Dinge, die oft sozusagen im öffentlichen Diskurs ein bisschen zu kurz kommen. Nämlich zum einen, da geht es nicht um wahnsinnig viel Geld. Und das zweite ist, viele Versuche dort Kürzungen vorzunehmen, die hauptsächlich zugewanderte Menschen treffen, sind vor den Höchstgerichten in Österreich, also Verfassungsgerichtshof oder vor dem Europäischen Gerichtshof oder dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gescheitert. Das heißt, da gibt es echt recht starke europarechtliche und verfassungsrechtliche Hürden, die nicht so einfach zu überwinden sein werden.
Mhm. Ja, Thema Europa kommt dann auch noch etwas. Zuerst möchte ich noch eine Frage einschieben, die uns ebenfalls von einem Leser erreicht hat oder von einem User, die sehr stark auch mit diesem Blog hier zusammenhängt. Es geht ums Finanzielle. Du hast jetzt auch sehr viel übers Geld gesprochen. Und zwar lautet diese Frage, mit welchen konkreten Maßnahmen will es Herbert Kickl jetzt schaffen, wo er nur Politik gelernt hat, dieses Land aus der Rezession zu ziehen? Laurenz, welche konkreten Maßnahmen wären realistisch?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben das Problem, dass wir gleichzeitig ein schwaches Wirtschaftswachstum und eine Budgetkrise haben. Und das ist irgendwie die schlechteste aus beiden Welten. Für mich ist das ein ganz großes Fragezeichen, muss ich sagen. Es gibt ein paar Maßnahmen, die im FPÖ-Wahlprogramm stehen. Da geht es zum Beispiel um die Körperschaftssteuer. Die will man senken für kleine Unternehmen. Das sind aber alles Dinge, die doch recht viel Geld kosten. Das heißt, zusätzlich zu den Milliarden, die man einsparen muss, und das ist wirklich kein Klacks, den man einsparen muss, muss man dann noch Geld finden, um solche quasi fördernden oder wirtschaftlich mobilisierenden Maßnahmen zu finanzieren. Und da frage ich mich schon, wie sich das alles ausgehen soll. Ich würde erwarten, dass wir im Bereich der Steuerpolitik für Unternehmen gewisse Begünstigungen sehen. Aber wie gesagt, da sind die finanziellen Spielräume auch so eng, dass man dieses Geld erst einmal anderswo finden muss. Und wirklich wirksame Steuersenkungen oder Lohnnebenkostensenkungen, das ist ja noch ein Faktor, der oft diskutiert wird und der in den Wahlprogrammen von FPÖ und ÖVP vorkommt, das sind Sachen, die wirklich Geld kosten. Und da braucht man dann irgendeine Kompensation, wenn man nicht auf der Leistungsseite genauso Einsparungen vornehmen will.
Oder alternativ, man belastet das Budget einfach noch mehr.
Ja, und ich glaube, das ist halt was momentan nicht mehr geht. Und deswegen ist es für mich ein großes Rätsel, wo man denn die Spielräume schaffen will, um zum Beispiel Senkungen von Lohnnebenkosten oder Senkungen von Unternehmenssteuern zu finanzieren.
Dann kommen wir jetzt wirklich zur FPÖ und Russland, beziehungsweise FPÖ und EU. Mhm. Hat auch viele unserer UserInnen beschäftigt. Ich lese wieder aus beispielhaft drei Kommentaren vor. Zum Beispiel eben, wie kooperativ wird eine FP-Regierung in Brüssel sein? Wird eine FP-Regierung Sanktionen gegen Russland mittragen bzw. die Ukraine unterstützen? Dann ein weiterer Kommentar, eine Befürchtung. Russland erhält direkten Zugriff auf die staatlichen Institutionen und können diese mit- und umgestalten. Und dann noch ein Kommentar, ein Satz mit einer klaren Aussage. Ich würde gerne wissen, ob es eine realistische Chance gibt, zu erfahren, wie viel Geld die FPÖ aus russischen Quellen erhalten hat. Deine Einschätzung, Laurenz, was FPÖ und Russland betrifft?
Also zum Letzten kann man vielleicht sagen, es gibt überhaupt keine gesicherten Informationen, dass die FPÖ je Geld aus russischen Quellen erhalten hätte. Und wenn man das öffentlich behauptet, würde man sich, glaube ich, eine Klage von der FPÖ-Seite einhandeln. Wie die Außenpolitik dieser Regierung ausschauen wird, wissen wir nicht, weil wir wissen zum Beispiel noch nicht, wer denn das Außenministerium besetzen wird. Ich würde stark vermuten, dass die ÖVP viel daran setzen wird, dass sie es tun wird. Das hat sie auch in manchen der vergangenen Regierungen, wobei unter Kurz 1 hat die FPÖ die Außenministerin besetzt und das war eine sehr russlandfreundliche Außenministerin. Und
Ministerin Kneißl war
genau, die Bundesministerin Kneißl, die ja mittlerweile eigentlich ihren Lebensmittelpunkt in Russland hat und dort eigentlich quasi als regimetreue Kommentatorin arbeitet. Ich vermute einmal, dass man hier vorsichtiger sein wird und dass das auch für die ÖVP mittlerweile ein Thema ist, wo man sich relativ klar nach außen positioniert. Das hat ja auch der designierte ÖVP-Obmann Stocker jetzt gesagt. Keine Abhängigkeit von Russland. Da wissen alle, dass die Augen der internationalen und der europäischen Gemeinschaft vor allem sehr stark drauf sein werden. Wir wissen auch schon, dass es Überlegungen gibt, die in der deutschen Politik formuliert worden sind. Zum Beispiel, dass man sich aufgrund der Russlandnähe der FPÖ, die ja in der Vergangenheit zweifellos vorhanden war, Gedanken macht, ob man nicht Österreich beim Austausch von Geheimdienstinformationen irgendwo von gewissen Informationen abschneidet, weil man sich nicht sicher sein kann, in welchen Kanälen die landen werden. Wir wissen, dass wenn es zum Beispiel geplante Terroranschläge in Österreich gegeben hat in der Vergangenheit, dass Informationen dazu, um die zu verhindern, in aller Regel von ausländischen Geheimdiensten kommen, von den USA, aus Deutschland oder sonst woher. Und der Austausch solcher Geheimdienstinformationen ist ganz, ganz wesentlich, um in der inneren Sicherheit in Österreich gewährleisten zu können, dass man das Risiko von terroristischen Anschlägen, beispielsweise islamistischen Anschlägen, aber auch anderen, dass man dieses Risiko minimiert. Und wenn österreichische Geheimdienste Zugang zu weniger Informationen haben, als sie das in der Vergangenheit jetzt wieder gehabt haben, dann ist das ein echtes Sicherheitsproblem. Das gefährdet tatsächlich die Sicherheit in Österreich. Und das ist, glaube ich, einer der allersensibelsten Bereiche. Also da würde ich viele Befürchtungen teilen bis zu einem gewissen Grad. Und da wird man sehen, ob diese Regierung es irgendwie schafft, glaubwürdig Mechanismen einzuführen, die solchen Risiken irgendwie Schranken aufstellen.
Was einige unserer UserInnen ebenfalls gefährdet sehen, ist Österreichs Demokratie. Dazu hat uns eine interessante Frage einer Userin erreicht. Sie schreibt, ich hätte eine Frage. Welche Kipppunkte könnten unter einem Bundeskanzler Kickl überschritten werden, die Österreichs Demokratie tiefer in die Dysfunktionalität führen? Es geht also in dem Kommentar darum, dass die demokratische Stabilität ins Wanken geraten könnte. Welche Kipppunkte könnten das deiner Meinung nach sein, Laurenz?
Also ich würde das Augenmerk auf ein paar Bereiche legen, von denen wir wissen, dass sie in den Staaten, wo wir echt demokratische Rückschritte und demokratischen Rückbau gesehen haben, in Europa, aber auch anderswo, wo wir wissen, dass das die neuralgischen Punkte sind, auf die man besonders gut schauen muss. Einer davon ist die Justiz. Also wie weit ist der Justiz unabhängiges Arbeiten möglich? Das geht von den Strafverfolgungsbehörden über die Richterschaft bis zu den Höchstgerichten. Also welche Leute werden zum Beispiel als Verfassungsrichterinnen und Richter ernannt? Also da wird man ein besonderes Augenmerk darauf werfen müssen. Wie geht man mit den Staatsanwaltschaften um? Eher würde ich denken, dass man da so ressourcenmäßig steuern kann. Also man kann einfach Verfahren verzögern, indem man ressourcenmäßig da Knappheiten erzeugt. Das ist sicher auch eine Gefahr. Ein zweiter Punkt, ein zweiter Bereich, auf den ich schauen würde, ist, wie die Medienpolitik der Regierung ausschaut. Also wie wird mit dem ORF beispielsweise umgegangen? Wir wissen, dass der ORF eines der Hauptanliegen ist oder eine Reform des ORF, eigentlich eine Zusammenkürzung des ORF, so wie wir es aus den Ansagen der FPÖ kennen. Und wir wissen auch, dass die ÖVP Überlegungen in so eine Richtung hat. Da würde ich auf jeden Fall erwarten, dass etwas passiert. Die Medienpolitik insgesamt natürlich. Wie geht man mit Frage von Inseratenzahlungen etc. um? Da wird sich eigentlich durch die Budgetlage anbieten, dass man die radikal zurückfährt. Ob das der Fall sein wird, ist unklar. Wir haben in der Vergangenheit auch unter ÖVP-FPÖ-Regierungen eine unheilige Allianz zwischen der Bundesregierung und gewissen Boulevardmedien, die sehr abhängig von solchen Inseraten sind, gesehen. Und dann gibt es noch ein paar andere Bereiche. Also zum Beispiel im FPÖ-Programm ist es formuliert, dass man so eine Art Transparenz- und Offenlegungspflicht für NGOs einführen will. Das ist normalerweise etwas, was man in autoritären Regimen sieht. Das gibt es in Russland, das gibt es auch in defizitär-demokratischen bis autoritären Ungarn, wo man einfach Kontrolle über zivilgesellschaftliche Organisationen bekommen will. Das ist ein Bereich. Ein interessanter Bereich, wenn man über die Demokratie nachdenkt, ist, dass die FPÖ in ihrem Wahlprogramm ganz massive Änderungen formuliert hat, nämlich massiven Ausbau direktdemokratischer Instrumente. Also beispielsweise eine Volksinitiative nach Schweizer Vorbild, wo Gesetzgebung durch quasi Volksbegehren initiiert werden kann, ohne dass das Parlament überhaupt involviert ist, die dann direkt in Volksabstimmungen münden. Ebenso eine quasi ein Recall, also eine Abwahl der Bundesregierung durch eine solche Volksinitiative. Dazu muss man sagen, solche Vorhaben sind mit hohen Hürden, dass man sie überhaupt einführt, verbunden, weil dazu müsste überhaupt erst einmal eine Volksabstimmung stattfinden, dass man so etwas einführen könnte. Also das wäre. Und dazu muss man vorher noch 2/3 Mehrheiten im Parlament finden. Das heißt, da müssten auch andere Parteien mitgehen. Also das ist mit großen Fragezeichen verbunden. Aber ich würde erwarten, dass es hier gewisse Schritte in diese Richtung geben wird.
Also ist die Demokratie dann noch das Sicherheitsventil?
Ja, wenn wir uns anschauen, wie demokratischer Rückbau funktioniert oder abgelaufen ist in Ungarn, in Polen, in anderen Ländern, dann war das ja nicht sozusagen putschartige Versuche, die dann einfach von einem Tag auf den anderen die Wahlen und die freie Meinungsäußerung beschränkt haben und abgeschafft haben, sondern das geht so schleichend mit der steten Unterhöhlung von demokratischen Institutionen. Das beginnt vor allem bei den Institutionen, die gegenüber der Regierung machtbeschränkend wirken, also die Macht der Regierung einschränken. Und das sind eben unabhängige Medien, das ist eine unabhängige Justiz, das sind in manchen Staaten auch andere unabhängige Institutionen von der Zentralbank bis zu irgendwelchen Regulierungsbehörden gewesen. Und das Gefährliche in Österreich ist, dass ein Mechanismus, den man dafür sehr gut benutzen kann, wenn man in der Regierung ist, der ist in Österreich etabliert und das ist die parteipolitische Besetzung von Funktionen im staatsnahen Bereich. Diese Patronage, diese Parteibuchwirtschaft kann natürlich auch ein Mechanismus sein, über den ich, und das haben wir in Ungarn beispielsweise und in Polen ganz gut gesehen, über den ich dazu komme, dass demokratische Institutionen ausgehöhlt werden.
Da passt auch sehr, sehr gut eine Befürchtung, die wieder mehrere Male von mehreren UserInnen genannt wurde. Sie befürchten eine Aushöhlung der Justiz. Also so wie du das jetzt geschildert hast, ist das gar nicht einmal so unberechtigt.
Ja, man muss sagen, einfach geht das alles nicht. Also es ist nicht so, dass der Rechtsstaat, der österreichische, wehrlos jeder Regierung ausgeliefert wäre. Die vielen Korruptionsskandale, die wir gesehen haben, die sind zum Teil ja auch darauf zurückzuführen oder deren Aufdeckung, dass wir eigentlich einen gestärkten Justizapparat haben, der zum Teil jetzt auch mehr Ressourcen hat, seit Türkis-Grün einen Justizapparat, der auch durch die Einführung der WKStA gestärkt worden ist, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das war in den späten 2000er Jahren. Und dass ja auch Instrumente der parlamentarischen Kontrolle sowie die Stärkung der Untersuchungsausschüsse als Minderheitsrecht, dass das etwas ist, was eigentlich stärker zur Aufklärung beigetragen hat.
Ja, das waren jetzt wirklich viele Befürchtungen und Ängste, die wir besprochen haben. Mhm. Es kamen aber natürlich auch Kommentare unterschiedlicher UserInnen, die sich sehr, sehr positiv geäußert haben, diesen neuen Entwicklungen gegenüber. Also es gab zum Teil einfach nur ganz, ganz viele blaue Herzen als Kommentare. Oder dann gab es auch den Kommentar, was für eine super Rede von unserem zukünftigen Bundeskanzler. Schreibt jemand auf Instagram mit blauem Herz am Ende und der Österreich-Flagge. Und dann auch, ich freue mich auf unseren neuen Bundeskanzler Herbert Kickl, ebenfalls mit einem blauen Herzen am Schluss. Und dann natürlich gab es auch zahlreiche neutrale Kommentare, in denen es vor allem darum ging, dass immerhin fast ein Drittel der WählerInnen die FPÖ gewählt haben und dass indirekt auch Herbert Kickl als Spitze der Regierung auf dem Willen unserer Demokratie beruht und dass andere Parteien ihren Teil dazu beigetragen haben. So zum Beispiel ein Kommentar in diese Richtung. Fast ein Drittel der Österreicher haben den Kickl bewusst gewählt. Die anderen Parteien hatten es in der Hand, ihn zu verhindern. Wollten es anscheinend nicht, schimpft über die. Oder dann auf TikTok, ein ganz ähnlicher Kommentar. Erstmal abwarten. Die anderen haben nichts weitergebracht und die Situation, in der wir uns befinden, verschuldet. Da war die FPÖ nicht beteiligt, muss aber den Mist der anderen aufräumen. Laurenz, inwieweit haben die anderen Parteien ihren Beitrag zu diesem Wahlergebnis geleistet und letztendlich eben auch dazu, dass Herbert Kickl nun Bundeskanzler werden könnte? Also ÖVP, SPÖ, NEOS, Grüne.
Natürlich, in der Politik ist der Erfolg einer Partei auch immer davon abhängig, was alle anderen machen. Das gilt für alle Parteien, das gilt für die FPÖ natürlich. Ich glaube aber schon, dass es eine Art Eigenleistung der FPÖ gibt. Die FPÖ hat extrem gut verstanden, die krisenhaften Jahre der jüngeren Vergangenheit, Covid, die russische Invasion, Inflation, Energie, Teuerungskrise, alle diese schwierigen Phasen sehr gut für sich zu nutzen und auch ihr thematisches Profil auszuweiten in dieser Hinsicht, dass die Themen, die dadurch virulent geworden sind, ihr in die Hände spielen. Oder sie zumindest für einen Teil der Bevölkerung eine glaubwürdige Option bei vielen dieser Problemlagen darstellt. Das war sicher das Geschick von Herbert Kickl und anderen in der FPÖ. Also man kann nie bei einer Partei sagen, dass ihr Erfolg nur allein ihr zu verdanken ist. Wir entscheiden ja uns zwischen Parteien und wenn uns eine andere schlechter gefällt, dann hängt es natürlich auch damit zusammen, was die anderen tun. Und nicht, wenn die sich besser darstellen aus unserer Sicht, dann kommen die vielleicht eher in Frage. Wir sehen ja auch, dass sich zwischen Wahlen Menschen zu Hunderttausenden, vielleicht sogar noch mehr, von einer Partei zur nächsten bewegen, also sehr mobil sind zwischen den Parteien. Das heißt, die passen ja auch ihr Wahlverhalten der aktuellen Lage an und den Entwicklungen, die sie zwischen zwei Wahlen wahrnehmen. Und je nachdem, ob sie zufrieden oder unzufrieden sind, dementsprechend fallen dann Wahlen aus. Und klar, Wahlen haben Konsequenzen.
Jetzt ist die Zeit schon ziemlich fortgeschritten. Ich habe aber noch ein paar interessante Fragen unserer UserInnen. Die werde ich jetzt einfach mal so bunt gemischt an dich stellen im Namen unserer UserInnen. Das wäre einmal, wenn Kickl wegen Falschaussage verurteilt wird, kann er dann noch Kanzler werden? Also Hintergrund dazu ist, dass nach einer Anzeige der ÖVP wegen Falschaussage vor dem U-Ausschuss die Staatsanwaltschaft gegen Herbert Kickl ermitteln möchte und die Immunität wurde bereits aufgehoben, sodass die Staatsanwaltschaft ermitteln könnte.
Ja, Personen, die strafrechtlich verurteilt sind und zwar rechtskräftig, das heißt, das wäre dann nicht allein in erster Instanz, verlieren ab einem gewissen Strafausmaß, ich glaube, jetzt sind 12 Monate, wenn ich nicht ganz falsch liege, aber man möge mich nicht festnageln, verlieren sie ihr Amt. Also ich würde sagen, ja, prinzipiell besteht diese Gefahr, aber ich glaube nicht, dass das in den nächsten Jahren so weit kommt, weil bis es da eine Anklage gibt, bis es eine Verurteilung gibt, bis es eine rechtskräftige Verurteilung gibt, wenn die überhaupt je zustande kommt, dauert so lang, dass wahrscheinlich diese Legislaturperiode sich schon dem Ende zuneigen könnte.
Da malen die Mühlen zu langsam in Österreich.
Ja, ich glaube, so schnell geht das einfach nicht.
Dann noch eine Frage, auch die direkt an dich gestellt wurde von einer Userin. Wie resilient ist unsere Verfassung gegenüber der neuen Regierung? Also inwieweit entwickelt sich die Verfassung mit den unterschiedlichen Regierungen mit und auch was lernt sie quasi aus Erfahrungen?
Unsere Verfassung ist, glaube ich, sehr resilient. Die hat jetzt schon wirklich viel ausgehalten und viel ganz gut gemeistert. Ich glaube, dass unsere Verfassung im Kern, also wie das Funktionieren der staatlichen Institutionen zueinander organisiert ist, im Prinzip noch immer absolut zeitgemäß und tauglich ist. Wir wissen auch, dass sich der Verfassungsgerichtshof als eine wirklich sehr funktionale Institution bewährt hat. Bedenken habe ich dort, wo es darum geht, dass die Organe, die politischen Organe, die sozusagen diesem Verfassungsrecht unterworfen sind, sich auch immer daran halten. Also wir haben das Beispiel gesehen, als der Verfassungsgerichtshof, der ja auch für zum Beispiel Streitigkeiten in U-Ausschüssen zuständig ist, dann entschieden hat, ja, da müssen gewisse Aktenlieferungen aus dem Finanzministerium kommen, hat dann der damalige Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP die verweigert. Und es hat quasi eine Androhung des Bundespräsidenten auf Exekution geben müssen, damit das dann doch passiert ist. Also dort, wo sich Organe, vor allem der Exekutive, also der Verwaltung, der Bundesregierung, weigern, Verfassungsgerichtshofsentscheidungen umzusetzen, da wird es wirklich brenzlig. Das Problem ist, unser Rechtsstaat beruht darauf, dass die gewählten Politikerinnen und Politiker dann tatsächlich auch sich höchstgerichtlichen Entscheidungen unterwerfen und die durchsetzen oder umsetzen, sich daran halten. Wenn die das nicht tun und sozusagen die bewusst ignorieren, dann wird es wirklich problematisch. Also dann sind wir in einem Bereich, wo dann wirklich die Alarmglocken schrillen. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich mir die größten Sorgen machen würde.
Dann hätte ich noch diese eine Frage. Welche sind wohl die größten Projekte so einer Koalition? Womit müssen wir wahrscheinlich rechnen? Schwierig.
Sehr schwierig. Also ein quasi Projekt, das sich die Koalition nicht aussuchen wird, ist einfach die Budgetsanierung. Die wird auf den Weg gebracht werden. Ich vermute auch sehr stark, dass wir so etwas sehen werden wie starke Akzente beim Versuch, wirtschaftliches Wachstum wieder in Gang zu bringen. Allein deswegen, weil Wirtschaftswachstum dafür sorgt, dass die Budgetsituation selbst wieder besser wird, weil es einfach staatliche Einnahmen ankurbelt und auch Ausgaben zum Beispiel in der Arbeitslosenversicherung verringert, wenn man weniger Arbeitslose hat. Das ist aber nicht so leicht. Ich glaube auch, dass diese Regierung womöglich einige Dinge angehen wird, die man manchmal so als Symbolpolitik bezeichnet. Also wir kennen die, weiß ich, Genderverbote in den Landesverwaltungen oder gibt es Diskussionen über Kopftuch im Landesdienst oder solche Sachen. Und ich vermute, dass wir ähnliche Sachen auch auf Bundesebene jetzt sehen werden. Allein deswegen, weil das Dinge sind, mit denen man öffentliche Aufmerksamkeit erregen kann, wo man wahrscheinlich auch eine Mehrheit der Menschen hinter sich weiß. Und die kosten nichts oder fast nichts.
Gut, dann habe ich noch eine einzige Frage eines Users. Wohin kann ich auswandern?
Ich würde mal warten noch mit dem Auswandern. Ich glaube, unsere Demokratie, unsere Verfassung, unser Rechtsstaat hat schon viel ausgehalten. Ich würde prinzipiell davon ausgehen, dass er auch eine Regierung unter der Führung von Herbert Kickl aushält. Man muss sich auch die Frage stellen, wenn alle Leute, die sich Sorgen machen, auswandern, gibt es bald keine mehr, die sich Sorgen machen. Und ich glaube, Leute, die sich Sorgen machen um die Demokratie, können auch in Österreich ihren Beitrag leisten, dass man sich gegen Entwicklungen zur Wehr setzt, die einem nicht gefallen, die einem bedenklich stimmen.
Vielen, vielen Dank, lieber Laurenz,
sehr gerne.
Deine interessanten Einschätzungen. Ich habe wirklich auch sehr, sehr viel jetzt erfahren, was ich vorher nicht wusste. Vielen Dank euch UserInnen, dass ihr uns all eure Fragen, eure Kommentare, euer Feedback geschickt habt, ohne dass diese Folge gar nicht möglich gewesen wäre. Vielen Dank euch HörerInnen fürs Zuhören. Als nächstes gibt es wieder eine reguläre Folge, und zwar mit Ursula Fatima, die zum Islam konvertiert ist. Auch wieder sehr interessant. Bis dahin, ciao!